geht um diese Irrlehren. Und ich glaube, niemand von uns kann sagen, ja, das hat nichts mit heute zu tun, das hat nichts mit mir zu tun. Weil heute mit Social Media, mit YouTube, ist Irrlehre extrem aktuell. Und mit dem Algorithmus bringt dir das Internet immer und immer wieder diese Dinge, die du eigentlich hören willst, die du schon kennst. Und das wird irgendwann, hast du das Gefühl, ah, das ist die Wahrheit. Das ist das Allgemeingültige, was die Bibel sagt. Und Irrlehre ist eigentlich verbreiteter als jemals zuvor. Und das war genau das Gleiche schon bei Paulus, oder? Nur ohne YouTube natürlich, aber er hat genau den gleichen Eindruck. Er schreibt an diesem Brief an die Kolosser. Wir sind in dieser Serie über den Kolosserbrief und darum reden wir überhaupt über die Irrlehre, weil wir jetzt da angekommen sind, Kapitel 2. Und er schreibt da, in ihm, in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Und dann machen wir einen Sprung zu Vers 8. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den, und das ist, sagt das ganz klar, oder? Und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus ist die ganze Fülle des Göttlichen greifbare Realität geworden und hat sich mit ihm verbunden. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Denn er ist der Herrscher über alle Mächte. Also Paulus, und das müssen wir ein bisschen verstehen, in der Situation drin, er ist so ein bisschen emotional, hat man das Gefühl, und sehr radikal drauf. Und sagt, hey, diese Irrlehre, die kommt nur von bösen Mächten dieser Welt. Weil Paulus hatte dieses Problem schon mal. Er war bei den Galatern, hat ihnen gepredigt und gesagt, was wirklich wahr ist und erzählt von Jesus. Und als er dann weg war, kamen irgendwelche Irrlehrer, haben etwas anderes erzählt und die Galater sind voll darauf hineingefallen und haben das geglaubt, was die Irrlehrer gesagt haben. Und jetzt war Paulus ein bisschen die Nerven draus gehabt und hat gesagt, hey, ich will nicht, dass das nochmals passiert. Ich will nicht, dass das bei den Kolossern auch passiert. Und darum hat er so vorbeugemäßig ihnen schon ganz klar gesagt, hey, passt auf, da kommt etwas auf euch zu, diese Irrlehrer, und fällt nicht auf die rein. Er wollte das nicht nochmals erleben. Und was hier nicht ganz rauskommt in der deutschen Übersetzung, ist immer das Problem, oder? Die Ursprungsübersetzung hat natürlich auch so Kleinheiten drin. Und Paulus macht hier eigentlich ein Wortspiel. Das checkt man im Deutsch nicht. Er sagt in diesem Vers 8, sagt er, lasst euch nicht von den Pharisäern, das sagt er dort, gefangen nehmen und von ihren Gedankengebäuden. Die werden euch einsperren in die Synagoge. Und gefangen nehmen und Synagoge ist ganz ein ähnliches Wort. Und damit sagt er eigentlich, hey, die nehmen euch gefangen in dieses Gefängnis der Synagoge. Denn was die Pharisäer gesagt haben ist, hey Leute, diese Sache mit dem Jesus, da seid ihr voll einem Schwindel aufgesessen. Kommt zurück in die Synagoge, kommt zurück zum Gesetz, denn das ist die Wahrheit. Das haben die Pharisäer gesagt. Hey, ihr, diese Jesus-Sache, das stimmt nicht. Denn zu dieser Zeit, eine der ganz großen Irrlehren, und auch darauf hat Paulus auch angesprochen, war eben Gesetzlichkeit. Und die kam von den Pharisäern. Die hatten sich so verstanden als, wir sind die Hüter vom Gesetz, wir wissen, wie es läuft, wir kennen das Alte Testament und die Schriften, das ist die Wahrheit. Und wenn du etwas falsch gemacht hast, dann haben sie sofort mit dem Finger auf dich gezeigt. Das ist ein bisschen so typisch für die Sache mit der Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichen, die richten die anderen. Und die richten andauernd. Und das findest du in YouTube immer und immer wieder. Du kannst eine Predigt halten und da kommen ganz viele Leute und sagen, ja, das war falsch und das hätte man anders sagen können und das sagt die Bibel anders und und. Und die sind sehr aktiv auf YouTube und richten alles, was nicht genau ihren Vorstellungen entspricht. Das sind die gesetzlichen. Aber etwas übersehen sie ein bisschen. Jesus hat mal etwas gesagt, etwas dagegen. Er hat mal gesagt, richtet nicht, auf dass ihr selbst nicht gerichtet werdet. Oder? Und das, glaube ich, übersehen die Gesetzlichen oft. Und ich kann euch sagen, das war früher, lange, lange Zeit, als ich noch jung war, war das auch ein Thema. Viel, viel mehr als heute. Damals war klar, hey, im Gottesdienst wird die Orgel gespielt und gar nichts anderes. Gitarre konnte man spielen, aber draußen im Wald mit der Jungschar. Aber nicht hier drin. Denn das passt hier nicht. Und wir hatten mal eine Gemeinde, damals hieß es Gemeindehelferin, also Brianna oder Ursula, die würden damals jetzt heißen Gemeindehelferin, oder? Gab es eine, das erste Mal so eine Frau, und die hat Gitarre gespielt, hier im Gottesdienst. Und die einen haben gesagt, schon fast gesagt, das ist vom Teufel. Und die anderen waren begeistert. Es gab so zwei Lager. Aber noch viel schlimmer, natürlich, war das Schlagzeug. Und wir haben angefangen mit Jugendgottesdiensten hier drin. Und da war es noch einigermaßen okay. Und wir haben gesagt, hey, lasst uns auch Schlagzeug haben im Gottesdienst. Und das war ein Kampf. Ich habe gekämpft dafür, dass wir Schlagzeug haben hier drin. Und heute, der Sohn vom Pastor, der spielt Schlagzeug hier drin, im Gottesdienst. Ich glaube, ich wäre damals sofort entlassen worden. Oder? Das geht gar nicht. Der Pastor, der bringt einen Sohn, der spielt Schlagzeug, geht gar nicht. Oder Rauchen war damals voll ein Tabu. Wenn du rauchst als Christ, dann konntest du gar nicht wiedergeboren sein. Oder? Das geht nicht. Wir haben damals gesagt, sei kein rauchender Christ, sei ein brennender Christ. Wie man das auch das mit dem brennenden Christ auch versteht, das kann man verschieden verstehen. Aber also wir haben gemacht, im Herz brennen natürlich, ganz klar. Also, und ich glaube, so ist es oft mit den gesetzlichen Christen. Du hältst alles ein, du bist treu, du gehst nicht in den Ausgang. Du beginnst jeden Tag pünktlich um 7:30 Uhr mit der Arbeit und du liest jeden Tag 77 Worte in der Bibel, etwa so. Du hältst es alles ganz genau ein, aber irgendwann brennt es nicht mehr im Herz. Du machst genau das, was im Gesetz steht, aber irgendwann erlischt das Feuer für Jesus, weil es nur darum geht, Dinge einzuhalten, aber nicht in dieser radikalen Beziehung zu Jesus drin zu sein. Jetzt denkst du vielleicht, okay, na klar, das weiß ich schon lang. Das Alte Testament, das ist ein bisschen passé, das gilt heute nur noch ein bisschen, ist Vergangenheit, das braucht es eigentlich gar nicht mehr, wir leben in einer neuen freien Zeit. Und das stimmt eben auch nicht, weil ohne das Alte Testament gibt es kein Neues Testament. Ich möchte euch ein ganz cooles Bild zeigen. Da hat jemand das mal mit dem Computer dargestellt, Altes Testament, Neues Testament, und hat dargestellt, wie viele Querverbindungen gibt es vom Alten zum Neuen Testament. Das kannst du jetzt nicht nachzählen, vermutlich. Das sind genau 63.779 Querverbindungen vom Alten Testament. Also zum Teil Altes Testament, das Dinge voraussagt, was im Neuen Testament passieren wird, und Neues Testament, das wieder Rückbezug nimmt auf das Alte Testament. Und dann merkst du plötzlich, okay, ohne das Alte Testament gibt es gar kein Neues Testament. Und das Neue Testament macht gar keinen Sinn ohne das Alte Testament. Weil für was gibt es ein Kreuz, wenn es keine Schuld gibt und kein Gesetz vom Alten Testament? Es hat immer etwas miteinander zu tun. Es passt alles zusammen. Das kann man nicht trennen. Und dann gab es einen Mann, der hieß Marcion, der hat 115 nach Christus gelebt, also gar nicht so weit entfernt vom Tod von Jesus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem sympathischen Mann. Der ist so ein richtiger Aufsteller, oder? Genau. Und der hat gesagt, das Alte Testament, all dieses Gesetzliche vom Alten Testament, das ist doof. Ein Gott, der zum Teil grauenhaft ist, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und er hat gesagt, wenn ich in der Bibel lese, da ist doch nur ein Gott der Liebe. Hey, ein softer Gott, der liebt alle Menschen. Und ist es nicht so, dass letztendlich alle in den Himmel kommen? Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Und er hat gesagt, das Alte Testament, das streiche ich. Komplett raus. Hat sich eine neue Bibel gemacht, hat nur noch die Bücher reingenommen, die ihm auch passen. Die cool sind und positiv. Und dann hat er nur noch einen Gott der Liebe. Und er hat sich sogar getrennt von der Kirche. Er ist bekannt als einer der größten Irrlehrer in der ganzen Kirchengeschichte. Einen größten Irrlehrer hat es fast nie mehr gegeben. Liebe Leute, man kann doch nicht einfach das rausstreichen aus der Bibel, was wir wollen und was man nicht so gut findet. Und nur noch das betonen, was wir betonen wollen und was wir gut finden. Es ist immer alles verbunden. Das Alte Testament, das Neue Testament, es gehört zusammen. Und das möchte ich euch ein bisschen genauer noch erklären. Wenn du sagst, dieser Gott vom Alten Testament, der ist grausam. Es ist nur eine Botschaft, die Gott sagt, wenn wir wirklich nicht hören wollen. Das ist die Konsequenz von Sünde. Das ist die Hölle. Und jetzt im Neuen Testament bedeutet Gnade, dass Gott sagt, hey, all die, die zu mir gehören, denen gilt diese Konsequenz aus dem Alten Testament, die gilt denen nicht, aber den anderen schon. Weil im Neuen Testament gibt es ganz am Ende so ein dünnes Buch, und das heißt die Offenbarung. Und in der Offenbarung kommt die ganze gleiche krasse Wucht vom Alten Testament, die kommt wieder. Und das ganze krasse Gericht vom Alten Testament, das kommt wieder. Es ist nur aufgeschoben, aber es ist nicht aufgehoben. Es kommt schon noch. Das Gericht ist der Moment, wo Gott sagt, möchtest du mir nachfolgen? Oder möchtest du mir nicht nachfolgen? Okay, dann werde ich das respektieren, denn du hast einen freien Willen. Du kannst entscheiden. Aber, das hat die ganze Konsequenz und die möchtest du nicht erleben und die möchte ich niemals erleben. Das Gericht, das kommt sowieso. Es ist nur noch aufgeschoben, weil wir noch Gnadenzeit haben, seit 2000 Jahren. Aber wenn dieses Gericht kommt und du stehst hier vor diesem Gericht und all das, was du falsch getan hast, was du nicht so gelebt hast, wie Gott es auch möchte, dann wird ein anderer kommen für dich und hier hinstehen und sagen, all das nehme ich auf mich. Und du bist wie frei. Das Gericht gilt dir dann nicht mehr. Und das ist das was eben diese Gnade ist. Aber das Gericht, das wird noch kommen. Aber für nicht die treffen, die einen Stellvertreter haben, der für dich hinsteht. Und darum, wir können das Gericht nicht einfach weglassen, weil es uns nicht passt in unserer Gnadentheologie. Und hier sind wir schon bei der vom Gesetzlichen in der liberalen Theologie. Und liberale Theologie ist eben so soft. Jeder ist gut, jeder ist in Ordnung, so wie er ist. Jeder kommt am Ende doch in den Himmel. Und Wunder in der Bibel, die sind nur symbolisch. Das hat Jesus gar nicht richtig getan. Er wollte nur sagen, hey, diese gute Sache, diese Heilung, die gilt für dein Herz. Aber das hat er nie gemacht. Oder dogmatische Aussagen, die versteht man auch nur symbolisch. Das hat er nicht ganz so gemeint. Das ist gar nicht wirklich passiert oder gilt heute nicht mehr. An vielen Orten, und das stimmt nicht überall, an vielen Orten gilt die Landeskirche so als ein bisschen liberal. Und was passiert letztendlich mit uns? Eigentlich genau das Gleiche wie bei der Gesetzlichkeit. Es lebt irgendwann nicht mehr. Und das Feuer ist erloschen. Weil es ist alles so lieb und so gut. Und letztendlich muss ich sagen, ich habe noch nie gesehen, dass aus einer liberalen Theologie heraus so ein geistlicher Aufbruch oder eine Erweckung passiert ist. Weil es brennt nicht mehr. Es ist nicht mehr richtig klar. Es ist alles ein bisschen verwässert und das Feuer ist erloschen. Die Konsequenz letztendlich ist die gleiche wie bei der Gesetzlichkeit. Und Paulus sagt hier einfach, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Er sagt ja nicht, hey, diese Theologie, die ist ein bisschen ihr Lehre und diese. Ich glaube, er wusste, es könnte sein, dass noch ganz viele verschiedene Irrlehren passieren in den nächsten Jahren. Er wusste vermutlich nicht, dass es 2000 Jahre sein werden, aber er wusste, hey, es können noch ganz verschiedene Irrlehren aufkommen. Und er sagt nicht genau welchen, aber er wusste es kommen. Und darum möchte ich so eine Kurve jetzt machen, in eine Irrlehre, die haben sie damals nicht so genau gekannt, vermutlich, aber es ist eine Strömung, die ist brandaktuell und ist brandgefährlich. Und ich habe, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren schon mal darüber gesprochen, aber ich möchte das nochmals aufnehmen, weil diese Theologie so in ist momentan. Und darum denke ich, wir müssen einen Blick darauf haben. Wir müssen die sehen bei anderen Menschen, aber auch die Gefahr bei uns. Und das, die heißt Dekonstruktion. Und grundsätzlich heißt es diese Theologie, die reißt einfach mal alles nieder, was war, und hinterfragt einfach mal alles. Also wenn du seit 30 Jahren etwas glaubst, dann hinterfragst du das alles. Kann das wirklich so sein? Stimmt das wirklich so? Und es ist grundsätzlich gar nicht schlecht. Wir sollen auch denken. Wir sollen auch mal hinterfragen und sagen, okay, stimmt das wirklich so? Oder muss ich etwas anderes sehen? Das möchte ich nicht verteufeln, verstehe mich richtig. Aber es ist gefährlich, weil wenn du das ganz ohne irgendwelche Grundlage und ganz alleine tust, wenn du einfach mal hingehst und das aus der Bibel hinausschmeißt, was dir nicht passt und was nicht gerade so in die heutige Zeit hineinpasst, dann wird es gefährlich. Ich mache dir so ein Beispiel. Es gibt diesen Autor, und das ist eine Person, die ist eine wichtige, große Stimme im deutschsprachigen Raum für Dekonstruktion. Der hat ein Buch geschrieben. Und diese Person sagt, ich möchte leidenschaftlich glauben, von ganzem Herzen. Und er sagt, aber was soll ich denn tun, wenn der Glaube und die Realität immer weiter auseinanderklaffen und es einfach nicht mehr zusammenpasst, die Bibel und die heutige Zeit nicht zusammenpasst? Und er sagt dann, oder schreibt dann in seinem Buch, da muss ich mein Glaube weiterentwickeln. Da muss mein Glaube weitergehen. Dann braucht es, was schreibt er so, dann braucht es einen Umzug von meinem Glauben in eine neue Wohnung. Eine Wohnung, die besser ist und eine Wohnung, die zu den aktuellen Bedürfnissen passt. Und er will umziehen. Und er sagt, bei diesem Umzug nehme ich das mit, was sich bewährt hat in meinem Glauben. Und ich entsorge das, was so ein bisschen unnötig ist und was meinen Glauben belastet. Das lasse ich raus aus meiner Wohnung. Und dann stelle ich dafür ein paar andere Dinge in meine Wohnung hinein, die so richtig attraktiv sind und die so richtig Freiheit geben. Eine neue Freiheit geben in meinen Glauben hinein. Einfach das, was halt besser passt. Auch in diese Zeit hinein. Was Menschen aus der heutigen Zeit verstehen können, wo sie irgendwie Anschluss finden. Das bedeutet dann, von Sünde spricht heute niemand mehr, oder? Wenn du auf die Straße gehst und im Geschäft oder so und sprichst von Sünde, die Leute denken, was ist denn das für eine veraltete Sache? Sünde, das darf man heute nicht mehr sagen, ist brutal und komisch und veraltet. Also dann nimmst du in deine neue Glaubenswohnung, nimmst du Sünde ganz sicher nicht mit, weil das passt nicht in die heutige Zeit. Und die Konsequenz davon ist dann, also wenn es keine Sünde gibt, braucht es auch kein Kreuz. Weil Sünde muss nicht vergeben werden, oder? Also nimmt man in die neue Wohnung hinein, nimmt man kein Kreuz. Okay? Braucht es nicht mehr. Das gehört genau zu dieser Theologie hinein. Kreuz, also wenn Jesus heute, sagen Sie, wenn Jesus heute kommen würde, dann würde er nicht mehr ans Kreuz gehen, weil Sünde, das ist veraltet. Heute würde für Jesus für etwas anderes sterben vielleicht. Und dann Leiden für Jesus. Nimmst du auch nicht hinein. Weil Leiden, ich meine, sorry, Leiden für die Gemeinde, Leiden für Jesus, habe ich vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen hier, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Meine Leiden überhaupt, ich will ja frei sein. Geht auch nicht in die neue Wohnung hinein. Dann gibt es eine neue Ethik in dieser Wohnung. Also Homosexualität passt da ganz sicher nicht rein. Gestern gab es im Tagesanzeiger ganze zwei Seiten über Freikirche und Homosexualität und da sind wir ziemlich abgeschossen worden. Das passt ganz sicher nicht in die neue Wohnung hinein. Und dann hast du plötzlich einen Glauben, der passt in die heutige Zeit und der passt dir.
Ich denke, der Glaube, der hat mir noch nie zu 100% gepasst. Und der wird es auch nie zu 100% tun. Denn ich glaube an einen Gott, der unverfügbar ist. Ich kann nicht über diesen Gott bestimmen. Und dieser Gott tut manchmal Dinge, die passen mir nicht so ganz. Und manchmal verstehe ich diesen Gott nicht. Ich denke manchmal, Gott, warum kannst du das nicht anders tun? Warum kannst du diese Person nicht anders behandeln? Warum kannst du dieser Person jetzt nicht helfen? Warum musste diese Person sterben? Warum wird diese Person nicht geheilt? Ich verstehe es nicht, weil ich eben nicht Gott bin. Und ich begreife sein Denken. Und ich begreife das Handeln von Gott nicht immer. Aber ich glaube an einen ungezähmten Jesus. Und das, was er sagt und was er tut, das irritiert mich manchmal. Und ich denke manchmal, warum, Jesus, musstest du das so krass sagen? Hätte das nicht ein bisschen lieber rüberkommen können? Aber er macht es in dieser Radikalität. Und das ist, glaube ich, ein echter Glaube. Gott passt mir nicht immer, oder der Glaube passt mir nicht immer zu 100%, oder? Und er muss mir auch nicht immer zu 100% passen. Denn sonst wäre ich Gott. Und ich kann meinen Glauben nicht in eine neue Wohnung umziehen. Denn ich glaube, der Glaube ist keine Wohnung. Der Glaube ist ein Universum. Das ist viel, viel größer, als ich das jemals verstehen werde. Ich muss es nie verstehen. Das ist okay. Weil Gott größer denkt als ich. Ich möchte es nochmals sagen, Dekonstruktion ist nicht vom Ansatz her nur schlecht. Das möchte ich definitiv nicht sagen. Und es ist gut, dass Menschen suchen. Aber, oder die Reformation hat das auch getan. Die Reformation hat das auch, das ganze Glaubenssystem mal niedergerissen. Und hat den ganzen Glauben damals hinterfragt. Und ich glaube, das war in großem Maß, war das gut. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Reformation und der heutigen Dekonstruktion? Es geht doch auch darum, Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und zwar, die Reformation damals, da wurden menschliche Konstrukte der katholischen Kirche, die wurden niedergerissen. Beispielsweise, dass man Ablass bezahlen musste, damit die Sünden vergeben wurden. Das war ein menschliches Konstrukt. Oder man hat kirchliche Traditionen niedergerissen, weil die zum Teil keine biblischen Grundlagen hatten. Da haben Menschen einfach Dinge gebaut, die waren nicht auf der Bibel aufgebaut. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Und in der Reformation ist ein Mann zurückgegangen und hat gesagt, wir müssen das leben als Kirche, was die Bibel sagt. Und nicht, was irgendwelche Leute und Priester aufgebaut haben. Wir müssen zurück zur Bibel. Und Dekonstruktion heute, die macht etwas anderes. Sie dekonstruiert die Bibel selbst. Sie nimmt Dinge aus der Bibel hinaus und sagt, das gilt heute nicht mehr so. Das muss man anpassen für die heutige Zeit. Und das ist etwas ganz anderes, als was die Reformation getan hat. Ich glaube, die Reformation ist zurückgegangen zur Bibel und heute machen wir das Gegenteil. Wir gehen hinaus zur Bibel, aus der Bibel. Denn wenn ich das in meinen Glauben hineintue, was mir passt, oder was dem Zeitgeist heute passt, dann stelle ich meinen Zeitgeist über dieses Buch und sage, hey, ich bin größer als dieses Buch, denn ich entscheide, was richtig ist in diesem Buch. Oder der Zeitgeist, der entscheidet, was heute die Bibel sagen soll. Da ist irgendetwas falsch, weil dieses Buch, was es sagt, ist größer als ich. Und aus meinen Gedanken. Weil das sind die Worte Gottes. Und nicht meine Gedanken stehen darüber. Weil sonst bin ich Gott. Und nicht Gott. Weil ich dann entscheide, was mir passt und was Gott hier sagen soll. Das heißt, das Gesetzliche bringt mich nicht mehr zum Kreuz. Weil ich halte alles ein. Ich mache alles richtig. Ich halte das Gesetz ein. Aber dann braucht es kein Kreuz mehr. Und das Liberale nimmt dir das Kreuz weg. Das waren die ganz großen Irrlehren. Es gibt natürlich ganz, ganz viele weitere. Oder? Eine davon, nur ganz kurz, ist das Wohlstandsevangelium. Das sagt dir, wenn du glaubst, hast du Erfolg. Wenn du glaubst, wirst du reich. Wenn du glaubst, wirst du Segen erleben. Und das sind dann die, so die Pastoren, die haben einen eigenen Privatjet und die bauen Kirchen mit 50.000 Plätzen und die Leute laufen hinterher. Denn hey, wer von uns würde nicht gerne viel Erfolg haben? Wer von uns würde nicht gerne reich werden? Und wer von uns würde nicht ganz viel Segen gerne erleben? Nur, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich dort einen Paulus, der viele Jahre im Gefängnis war. Ich habe das in meinen letzten Predigt gebracht. Paulus hat dann gesagt, hey, ich freue mich darüber, dass ich für euch leide. Ich freue mich darüber, dass ich für die Kirche leiden darf. Und dann war leider niemand von euch da, der aufgesprungen ist und gesagt hat, ja genau, das möchte ich auch. Ihr wart alle ein bisschen so, ja, okay. Ich bin niemals so richtig begeistert. Und dann sehe ich in der Bibel so einen Petrus, einen Markus und viele andere. Und das waren Märtyrer, die sind für den Glauben gestorben. Wo ist der Erfolg? Wo ist der Reichtum? Wo ist der Segen? Okay. Also, dass dieses Wohlstandsevangelium, das tönt extrem vielversprechend, das ist cool. Ich habe einfach ein Problem. Ich finde es nicht im Neuen Testament. Ich finde es da nicht. Ich sehe ganz andere Leute. Die gingen voll vorwärts mit Jesus. Aber sie haben auch viel, auf viel verzichtet. Es ist doch so, in dem Moment, in dem du Hunger hast, noch mehr, und du mehr erfahren möchtest vom Glauben, dieser Moment, der ist genial. Und ich hoffe, wir haben alle solche Momente. Und dieser Moment ist auch ein bisschen gefährlich, denn du bist plötzlich offen für ganz viele Dinge. Und ich wünsche dir, dass du unbedingt diese Momente hast, wo du sagst, hey, ich möchte mehr erfahren von diesem Glauben. Ich möchte mehr erfahren von diesem Jesus. Aber mach das in einem Umfeld mit einer guten Grundlage. Denn dann suchen wir nach mehr im Internet. Und wir suchen nach mehr in Büchern. Und wir machen das dann oft allein. Ganz allein. Das ist wie so eine Schafherde. Wir zusammen sind eine Schafherde, oder? Ein bisschen dumm und machen alle blöck, blöck, blöck. Und wenn sich dann ein Schaf von uns entfernt, weil es eben sagt, ich will alleine nach diesem Meer suchen, dann, weil ich Fragen habe. Und ich habe Zweifel und ich frage mich, stimmt denn diese Lehre, die ich schon lange habe? Oder was ist falsch an der Kirche? Dann entfernen wir uns von dieser Gemeinschaft. Und wenn sich ein Schaf ablöst von der Herde, dann ist es ganz allein. Und dann kommt der Wolf, der Irrlehrer, und packt dieses Schaf. Weil Wölfe sind schlau. Also wenn so eine große Schafherde ist von 200 Schafen, dann denkt sich der Wolf nicht, okay, cool, ich renne mal mitten in die Schafherde rein und packe ein Schaf und dann renne ich wieder raus. Weil die Schafe, die verteidigen sich gegenseitig. Der Wolf ist schlauer und sagt, okay, hey, hier löst sich ein Schaf von der Herde ab, das packe ich. Das merkt gar niemand, das ist dann einfach weg. Und die blöden Schafe kommen irgendwann und denken, wo ist dieses Bruderschaf, Schwesterschaf, ist weg. Also Wölfe sind schlau, die Irrlehrer sind schlau. Und es ist immer und immer wieder das gleiche Schema. Das passiert dauernd. Jemand entfernt sich von dieser Herde, von der Gemeinschaft, von der Kirche und dann kommt der Wolf, der Irrlehrer und es ist egal, ob das ein Mensch ist, dieser Irrlehrer oder eine Sekte oder das Internet oder sonst irgendwas, nur vielleicht nur deine eigenen Gedanken. Und darum hat Gott uns diese Gemeinschaft gegeben. Darum, das haben schon die ganz alten Juden damals erkannt und haben gesagt, wir studieren gemeinsam das Wort. Und wenn wir Fragen haben, dann halten wir uns gegenseitig den Spiegel hin. Und wir diskutieren, was die Wahrheit sein könnte. Wir diskutieren, was Jesus gemeint haben könnte. Und wir heute können das in der Lebensgruppe machen. Wir können das nach dem Gottesdienst machen. Wir können das miteinander tun, wo wir uns treffen und uns überlegen, okay, wie hat das Jesus wirklich gemeint? Aber dann haben wir eine Grundlage gemeinsam, wo wir uns den Spiegel hinhalten, wo wir gemeinsam schlauer sind als einer allein. Und all diese Briefe von Paulus, kommt da irgendwo die Gemeinde vor? Passiert das irgendwo? Es passiert dauernd. Die meisten Briefe sind immer an Kirchen oder an Timotheus und so, der in der Kirche gewirkt hat. Es geht ihm immer darum, hat immer vor Augen, dass da ist eine Gemeinschaft, die miteinander prüft und die miteinander das Wort auseinandernimmt und studiert. Und dann hat der Wolf weniger Chance. Also wenn ich so ein bisschen alleine auf der Strecke bin und alleine mir Gedanken mache. Weil das sind andere Menschen, die mit mir auch studieren und mit mir im Gebet sind und Gott fragen. Okay, zum Schluss. Als Paulus diesen Brief an die Kolosser schrieb, da gab es lauter Religionen von Halbgöttern. Wir müssen das immer ein bisschen vor Augen haben. Wo war Paulus? Er war unter den Griechen, er war unter den Römern und die haben alle so Halbgötter gehabt. Der Gott, die Göttin der Liebe, der Gott des Krieges und noch ein paar hundert andere. Und Paulus sagt hier, lasst euch nicht, das ist wieder der gleiche Vers wie vorher, lasst euch nicht durch irgendwelchen Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Und dann schreibt er über Jesus, und hier macht er genau diesen Vergleich zu den Halbgöttern, oder? In diese Zeit hinein, wo er gelebt hat. Denn in Christus ist die ganze Fülle des Göttlichen greifbare Realität geworden und hat sich mit ihm verbunden. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Er hat die ganze Fülle und nicht nur ein Teil von der Liebe und vom Krieg und weiß ich was. Er bringt das, was all diese Götter versuchen zu tun. Bei ihm ist alles und es braucht nicht mehr und nicht weniger. Und er ist der Herrscher über all diese Mächte und Gewalten. Denn Jesus allein ist alles. Es braucht nicht mehr und es braucht nicht weniger. Am Schluss, glaube ich, bleiben für uns so hier zwei Messpunkte, die wir uns, mit denen wir weitergehen können. Der eine Messpunkt ist doch die Frage, wo hat mein persönlicher Glaube so ein bisschen Schlagseite vielleicht bekommen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Bin ich so mehr ein bisschen auf der Seite vom Gesetzlichen, wo ich sage, hey, es muss alles ganz genau so stimmen? Bin ich mehr auf der liberalen Seite, wo es nur so ein bisschen, ja, dieser liebe Gott und das muss man zum Teil nur mit dem Kopf verstehen und es ist nicht alles ganz genau so passiert? Oder lebe ich in dieser neuen Seite von Dekonstruktion, ich nehme alles auseinander, das zusammen, was mir passt, in diese neuen Glaubenswohnung und ein bisschen in der Vorstellung vom Wohlstandsevangelium, dass Gott mir Wohlstand und alles Gute schenkt oder irgendetwas anderes. Wo habe ich so ein bisschen das Zentrum der Bibel verloren? Das ist einer der Messpunkte. Der zweite Messpunkt ist, glaube ich an die ganze Bibel. Auch wenn mir nicht alles passt da drin, glaube ich an einen Jesus, über den ich nicht verfügen kann. Der halt einfach ist, wie er ist, und ich kann ihn nicht ändern, auch mit meinen Vorstellungen und Wünschen. Und wie es Paulus sagt, Jesus ist alles. Er ist der Herrscher über alle Mächte und Gewalten. Und dort, glaube ich, brennt das Herz. Weil dort die Wahrheit ist und dort wir vorwärts gehen können und sagen, hey, ich brenne für diesen Jesus, weil er so ist, wie er ist und ich ihn nicht verändern kann und nicht verändern will. Ich glaube einfach an ihn, so wie er ist. Nicht ein gesetzlicher Jesus, nicht ein liberaler Jesus. Ich muss die Bibel nicht anpassen, so wie es mir passt. Denn der Glaube wird mir nicht immer zu 100% passen. Und es ist ganz okay. Denn Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Höre ich hier ein Amen? Ein lautes Amen?
Amen?
Genau, Amen. Lass uns beten. Die Köpfe nieder und sagen, Jesus, ich stehe vor dir. Jesus spricht zu uns jetzt und korrigier meine Gedanken, korrigier mein Herz, dort wo es abgedriftet ist von der ganzen Wahrheit. Wir suchen dich allein und nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger. Lass uns im Zentrum sein und nicht irgendwo anders. Schenk uns einen Geist der Wahrheit. Amen.